deutscher Fußballmeister Borussia Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach ist für mich freitagsabends Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen.
Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden.
Ja, wir sind wieder da. Zurück aus der Winterpause, David. Ich grüße dich, mitgeredet 35.
Nummer 35, genau. Unser erstes Winterpausen-Comeback, ne? Standesgemäßer Sieg gegen die Bayern. Also so, sonst wäre ich auch nicht zurückgekommen, ne?
Dauerbesieger. Vielleicht einfach so. Bayern Dauerbesieger. Wie soll es auch anders sein? Erstmal wünschen wir euch da draußen aber natürlich ein frohes neues Jahr mit ganz, ganz viel Glück und Gesundheit. Hoffen, dass ihr gut rübergekommen seid, die Weihnachtstage gut überstanden habt, auch vielleicht mit unserer Trikotfolge noch. Vielen Dank nochmal an der Stelle an alle, die daran mitgewirkt haben. Rundes Ding geworden. Grüße an die Autoren des Buches. Ich glaube oder wir glauben, dass das einfach auch wieder eine sehr schöne runde Folge mal abseits des sportlichen Wahnsinns war.
Genau, aber nach unserer Trikotfolge gehen wir dann jetzt zurück zu dem von dir so bezeichneten sportlichen Wahnsinn.
Ja, warte, lass uns noch ganz kurz, ich muss dich natürlich zuerst noch fragen, wie denn die Winterpause war. Hast du es denn genossen, mal mit dem ganzen nichts zu tun zu haben?
Ja, also ich fand's gut, aber ich muss sagen, bin ich jetzt mal gespannt auf deine Einschätzung. Ich fand sie doch sehr kurz und das hatte ich jetzt zumindest nicht. Also so aus früheren Jahren kenne ich es noch, da hatte ich immer die Winterpause ja meistens dann auch so bis, sagen wir mal, mindestens Mitte, eher Richtung Ende Januar. Und da hatte ich dann immer schon richtig Vorfreude, dass es wieder losgeht. Die, muss ich zugeben, war jetzt in letzter Woche noch eher gedämpft. Ob das jetzt mit der kurzen Winterpause oder mit unserer mäßigen Situation zu tun hat, kann ich natürlich schwer auseinanderhalten. Aber ich hätte jetzt auch noch nichts gegen noch eine Woche Winterpause gehabt. Obwohl dann der Auftakt am Freitag ja so war, dass man dann doch wieder Bock hatte.
Ja, ehrlicherweise hat das ja, glaube ich, ganz viel mit dieser komischen Katar-WM zu tun und es irgendwie zahlt dann irgendwie ganz, ganz viel drauf ein, dann jetzt auch mit der Corona-Pandemie und der neuen Lage, dass man wieder nicht ins Stadion kann und so.
Stimmt.
Also das, da gebe ich dir recht, das förderte irgendwie nicht alles so die Motivation, dass es jetzt wieder losgeht, so schnell. Glaube, dem Kader hätte es wahrscheinlich auch ganz gut getan, auch wenn der Start jetzt super war, aber vielleicht noch ein bisschen länger zu trainieren und dass der Trainer auch nochmal ein paar Ideen mit reinbringen kann. Aber gut, so ist es nun mal leider. Pass auf, ich habe die Winterpause so genutzt, ich schicke dir jetzt ein Bild. Ich bin nämlich in der Winterpause, bin ich Meister geworden mit Borussia.
Oh.
Bei FIFA.
Endlich
was Blechernes. Pass auf, guck dir jetzt an, wer die Meisterschale hochhält. Das ist nämlich mein Kapitän.
Oh, das ist Matthias Ginter. Das ist natürlich jetzt ein Tiefschlag. Ne?
Stindl hat nicht gespielt im Spiel und dann habe ich noch so gedacht, ei. Wird in echt nie passieren.
Nee, naja, es sei denn, geht das rechnerisch noch?
Ich denke nicht, auch wenn müssten die Bayern jetzt in jedem Spiel mit dieser Bank spielen und in jedem Spiel 9 Corona-Fälle haben, ich halte das für ausgeschlossen. Und dahinter lauert ja auch der große Möchtegern-Meister noch.
Ja, stimmt. Erster Anwärter ist ja der BVB. Ja. Ah, aber dann lass uns zur echten Borussia kommen, ne? Ich würde auch sagen, wir haben die Bayern besiegt. Das ist du hast es eben gesagt, Dauer-Bayern-Besieger oder so.
Ist ja nichts Besonderes.
Es ist irgendwie echt ein Phänomen, ne? Also, das kann ja, die Saison ist ja bisher wirklich zu vergessen. Dann haben wir aber trotzdem Bayern 1-1 abgerungen, wo wir wirklich sogar hätten gewinnen können. Hat übrigens sogar nochmal Nagelsmann sogar nach dem Spiel am Freitag gesagt. Das Hinspiel, dass wir das sehr, sehr gut hätten verlieren können, die Bayern. So, dann hauen wir die 5-0 im Pokal weg, spielen zwischendurch nur Mist, spielen auch danach wieder gefühlt nur Mist und gewinnen jetzt zum Auftakt 2-1 in München.
Ja. Also ich habe eine Statistik gelesen, irgendwie, dass Bayern, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wird nicht ganz richtig sein, aber ich probiere es noch zusammenzubekommen. Seit unserem Sieg da 2019, meine ich, irgendwie nur 10 Bundesliga-Pflichtspiele verloren hat. Mhm. Und davon 4 gegen uns. Also das ist schon phänomenal.
Ja, also irgendwie, irgendwas scheint da trainerübergreifend über Jahre schon so zu sein, dass wenn wir gegen die Bayern spielen, ich glaube, Tommy Schmidt hatte auch so ein Meme gepostet über die Angst der Bayern vor Borussia, die ja, ich kann mal so, es gab Jahre, da war die ja nicht ganz unberechtigt, da sind wir ja auch mit breiter Brust und mit vorher gutem Fußball nach München gefahren oder haben die bei uns empfangen. Jetzt die letzten Wochen, Monate, wo da jetzt die Angst der Bayern herrührte, so richtig erklärbar ist es nicht, aber nehmen wir natürlich gerne mit.
Gut, die Umstände muss man jetzt auch, werden wir jetzt gleich noch drauf kommen, darf man jetzt auch nicht ganz außen vor lassen, dass das jetzt nicht, natürlich war das eine Truppe, die sehr, sehr gut ist, nur die von Anfang an auf dem Feld gestanden hat, nur normalerweise hätten die ja noch nachlegen können ohne Ende, aber egal, lass uns dazu gleich kommen, erst noch vielleicht, wir wurden bei Twitter gefragt, ob wir überhaupt noch wissen, wie man podcastet nach einem Sieg. Letzter Sieg ist irgendwie schon Mitte November war der, gegen Greuther Fürth, ich glaube 20. habe ich mir aufgeschrieben. Das ist halt schon lange her, ne?
Ja. Und um auf die Frage zurückzukommen, ob wir noch wissen, wie man so einen Podcast aufnimmt, wir wissen es nicht, ne? Das werdet ihr hören. Also, wir probieren es. Aber ja, Wahnsinn, krass. Hatte ich gar nicht so, also, dass die letzten Wochen, Monate nicht gut liefen, das ist ja keine überraschende Erkenntnis, aber dass das so lange der letzte Sieg her ist, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber... Gut, für Fürth und die Bayern hat es immer noch gereicht. Ne?
So sieht es nämlich aus. Alles, was dazwischen ist, nicht. Aber egal, die beiden Extremen liegen uns. Naja, schauen wir mal aufs Spiel, würde ich sagen. Und lass uns doch mal genau über diese Sache reden. Ich meine, den Spielverlauf jetzt nochmal durchzugehen, das wollen wir euch ersparen. Dafür liegt das Spiel auch schon ein bisschen zu weit zurück. Lass uns lieber so aufs große Ganze gucken vielleicht. Also muss man diese Personallage nochmal anführen oder ist es eigentlich so? Ich meine, ich fand, Nagelsmann hat nachher echt viel rumgeheult dann auch. Der ist einfach ein schlechter Verlierer, finde ich.
Ja.
Weil zur ganzen Wahrheit gehört ja auch, dass irgendwie bei Borussia dann eben auch mit Benzibaini, Skelly, würde ich jetzt rausnehmen, war in vielen Aufzählungen mit drin, weil wenn Stevie Leiner fit ist, dann spielt er nicht. Und wenn du dann aber siehst, Benzibaini, Zakaria und Hofmann eben nicht dabei bei uns, das sind halt auch drei absolute Stammspieler.
Ja, also erstmal finde ich sogar, dass das Nagelsmann jetzt am Freitag sogar ganz für seine Verhältnisse ein ganz guter Verlierer war. Er hat es natürlich ein paar Mal angeführt, aber gut, da würde ich sagen, das tut dann jeder. Würde aber wirklich dagegen halten. Natürlich hat Bayern, ne, ich glaube 9 waren es oder so, ne, nicht dabei. Das ist krass, das ist besonders. Aber wie du sagtest, bei uns gab es auch ein paar namhaftere Ausfälle. Und so ehrlich muss man ja sein, leg doch mal die beiden ersten, also die Startelf der Bayern gegen unsere vom Freitag und vergleich einfach nur die Marktwerte. Ne? Kann man natürlich sagen, ja, das ist ein bisschen zu einfach, weil die sind trotzdem nicht eingespielt und bla bla bla. Aber trotzdem ist das auch mit 9 Ausfällen eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft gewesen. So.
Definitiv, wobei mich Bayerns Reservebank wirklich an Fußballmanager 2013 erinnert hat, wenn man so am letzten Spieltag schon seine Ziele erreicht hat und man haut mal alle Jungen rein und probiert denen irgendwie noch die durch Pflichtspieleinsätze noch die Stärke höher werden zu lassen. Vielleicht noch kurz vor Saisonende was mitzunehmen. So hat mich oder daran hat mich Bayerns Reservebank erinnert, irgendwie mit keinem einzigen Bundesligaspiel. Also das ist natürlich schon heftig, ne? Und, ja, aber und du hast vollkommen recht, zur Wahrheit gehört, bei uns hat Toni Janske gespielt, Luka Netz gespielt. Das ist jetzt sicherlich nicht das Personal, was mit dem Top-Personal auf dem Tableau dann auch spielen würde, ne? Das ist klar.
Ja, und ich glaube, was vor allem wichtig ist, bei uns wiegen, würde ich sagen, wenn man die Kader vergleicht, 3 Ausfälle eben deutlich mehr als bei Bayern, vielleicht 6 oder 8 oder 9. Aber wenn man jetzt dann den Beginn des Spiels sieht, glaube ich, hätte Bayern das ja auch total souverän runterspielen können. Es war ja dann am Ende so mehr der individuelle Fehler beim 1-1, was ja aus unserer Sicht sehr glücklich kam zu dem Zeitpunkt, der uns irgendwie zurück ins Spiel geholt hat und Bayern halt irgendwie rausgebracht hat. Und vielleicht ist das dann eher der Knackpunkt, nicht unbedingt, wie viele Spieler ausgefallen sind, sondern, das hat dann ja auch Nagelsmann immer wieder betont, wie die irgendwie noch wild rumtelefoniert haben und versucht haben, Spieler einzusammeln aus der zweiten Mannschaft und so. um halt den Kader voll zu bekommen und dass dann natürlich der Kopf irgendwann dazu kam. Die waren halt überhaupt nicht eingespielt und waren dann vielleicht geschockt von dem Gegentreffer. Ja, das wird sich ja reingespielt haben, aber ja, ich finde diesen Ärger da so ein bisschen, also ich verstehe natürlich, dass Bayern eine scheiß Situation war, die Vorbereitung war jetzt nicht optimal, ganz sicher, aber ja, das ist wohl aktuell, kann das ja nun mal passieren in diesen, also in so einer Pandemie, ne?
Lass uns ein bisschen wegkommen von dem vermutlich nächsten deutschen Meister, hinkommen zu unserer Truppe. Ich fand's ganz cool, hatte das von Michael Weigand am Wochenende geschickt bekommen und viele von euch haben uns das auch geschickt, dass es eigentlich ein Sieg der echten Borussen war. Und dass das so wohltuend war, dass, keine Ahnung, dann ein Janschke wirklich gespielt hat und solide gespielt hat. Ohne große Fehler. Dass der Kollege Kramer das Spiel geordnet hat, sehr, sehr gut. Eine richtig ordnende Hand, ein Spieler, der genau weiß, wann er Tempo rausnehmen muss, wann er auch dann mal versuchen muss, Tempo reinzubringen. Dass Leiner wieder da ist und mit einer vorbildlichen Mentalität da auf dem Platz war, Sommer ohnehin immer, Stindl kann man das auch nie absprechen. Also gefühlt war das so der Sieg der echten Borussen, was vielleicht für die Fanseele echt total gut war.
Ja, also ich würde sogar Janschke nochmal hervorheben. Also den wirfst du ja, ach, natürlich, er ist ne dann nicht irgendwie der das Spiel groß anführt und alleine rausreißt, große spielerische Glanzmomente hat, aber den schmeißt du rein in einer ja aus verschiedenen Gründen schwierigen Situation. Erstmal, weil du in München spielst, ne? Aber auch, weil die Gesamtsituation im Verein nicht gut ist, es ist Druck drauf und der ist sehr, sehr solide, ne? Macht dann keine Fehler, ist immer da, wenn er gebraucht wird. Und diese Einschätzung mit vielen Borussen, die schon lange dabei sind, die das dann rausgerissen haben am Freitag, finde ich auch, tut in der jetzigen Situation, gerade mit den News, die es nochmal in der Winterpause gab, wer jetzt dann geht, tut das auf jeden Fall der Fanseele sehr gut.
Dennoch darf man natürlich auch nicht vergessen, und das gehört zur Wahrheit dazu, man darf diesen Sieg jetzt nicht überbewerten, ne? Denn da war natürlich viel dabei, auch das haben wir von ganz vielen von euch geschickt bekommen. Es war jetzt schon auch glücklich, sagen wir es mal so, mit irgendwie viele Räume. Bayern kann das Ding halt wirklich festmachen. Ich bin weiterhin der Meinung, es fehlt mir das System, die Idee des Trainers. Ich erkenne das nicht so ganz genau, was sie da vorhaben. Jetzt kann man vielleicht sagen, nimm nicht das Bayern-Spiel, warte mal die nächsten Spiele ab, mache ich gerne. Die werden natürlich total kompliziert, aber irgendwann will ich schon mal sehen, was jetzt seine Idee vom Fußball ist, weil das so richtig verstehe ich das noch nicht.
Ja, ist vielleicht das Bayern-Spiel auch nicht das Beste, wie du es schon angesprochen hast, um das zu bewerten, aber die Spiele davor wären ja Spiele gewesen. Aber ich finde, was du ansprichst, das ist jetzt nicht, also wir haben jetzt gegen Bayern gewonnen und das haben wir eben schon angerissen, das muss jetzt bei uns erstmal nicht viel heißen. Also das, aber was ich jetzt gut fand mit Blick auf die Mannschaft und auch die Stimmen nach dem Spiel, zum Beispiel in Kramer, glaube ich, der das ja sogar sehr, sehr offen angesprochen hat, der gesagt hat, ja, jetzt haben wir, das sind drei Punkte, über die wir uns sehr, sehr freuen, die auch sehr wichtig sind, aber jetzt müssen wir nachlegen. Und dann nochmal so explizit gesagt hat, das, was wir eben in den letzten Wochen nie geschafft haben, müssen wir jetzt machen, weil sonst ne, bringt dir ein Sieg gegen Bayern eben auch nur drei Punkte. Ich würde auch sagen, das war jetzt nicht der große Turnaround oder so. Wir haben da jetzt kein Feuerwerk gesehen. Finde aber, auch das hat, glaube ich, ein Kramer war es gesagt, ja klar, war das ein bisschen glücklich, haben wir ein bisschen Glück gebraucht, aber um gegen Bayern zu gewinnen in München, braucht eigentlich jede Mannschaft immer ein bisschen Glück. Ne? Das musst du dir dann auch irgendwie erarbeiten. Unverdient fand ich es allerdings nicht unbedingt. Also auch wir hätten, also ne, natürlich, Bayern trifft dann irgendwie Pfosten und Latte, aber auch wir hätten ja noch ein, zwei Dinger machen können. Wir hätten uns natürlich über eine Niederlage nicht beschweren können, haben aber, finde ich, das Glück auch so ein bisschen mit erzwungen.
Ja. Da hast du sicherlich recht. Und hinten raus war es dann bestimmt auch verdienter, als es in der ersten Hälfte noch gewesen ist. Du hast gerade das wohltuende Interview von Christoph Kramer angesprochen. Fand ich auch super, der das total realistisch eingeschätzt hat. Jan Sommer, glaube ich, auch. Und ich meine, ich hätte Stindl noch irgendwo gehört, der es auch sehr realistisch gesehen hat. Das sind die einen Spieler. Die anderen Spieler, die jetzt vielleicht oder zum Glück nicht die Rolle gespielt haben rund ums Bayern-Spiel, ist jemand wie Markus Thuram. Hat wieder mal polarisiert. Wir haben auch da viele Zuschriften von euch bekommen. Tenor immer gleich. Da ist jemand mit dem Kopf nicht ganz oder nicht mehr bei Borussia. Ich glaube, exemplarisch wurde diese Szene immer wieder genannt, wo er in der 92. Nicht zur Eckfahne läuft, sondern versucht noch irgendwie in eine Situation reinzulaufen, wo du eigentlich in drei Beinpaare reinläufst und gar keine Chance hast, irgendwie zum Abschluss zu kommen. Und diese Szene, als er seinem Gegenspieler, also hinterher trabt, ist ja kein Einzelfall. Hatten wir bei ihm ja schon vor der Winterpause. Also für mich, und wir haben es im Freundeskreis auch diskutiert, jetzt am Wochenende nochmal, hat das wirklich was von Söldnertum. Es tut mir leid. Und dieser Spieler kann bitte Borussia Mönchengladbach verlassen, noch im Winter. Solche Leute brauchen wir nicht, ist meine Meinung.
Ja, also ich würde, grundsätzlich bin ich da bei dir. Diese Situation, du hast jetzt zwei Situationen beschrieben, aber die Situation, wo er hätte zur Eckfahne gehen können, die würde ich jetzt gar nicht so hoch hängen, weil ich finde, da kann man eben auch sagen, das entscheidet er irgendwie in einer Sekunde und ist vielleicht einfach es wäre dann die positive Interpretation, er hat Zug zum Tor, er ist ein Offensivspieler.
Sehe ich genauso. Das sehe ich bei der, ich hatte es nur gesagt, weil wir diese Zuschriften bekommen haben, ich sehe es in der Szene genauso, er ist Stürmer und es war aber aussichtslos, ehrlicherweise, das gehört dann auch dazu, zur ganzen Wahrheit.
Ja klar, es war völlig aussichtslos und geschickter und spielerisch intelligenter wäre es gewesen, das nicht zu tun. Aber um dann wieder mehr von der Situation wegzugehen, so ein bisschen das große Ganze, ja. Ich finde, bei ihm hat man auch vor der Winterpause schon in vielen Situationen gesehen, dass der Typ irgendwie nicht mehr glücklich ist bei Borussia. Der lamentiert rum, motzt offen auf dem Platz, fällt oft sehr, sehr schnell in Situationen, wo man denkt, du hättest aber vielleicht auch noch was rausholen können, ohne zu fallen. Ja, aber ich würde sagen, auch da, dass wir ihn jetzt in der Winterpause nicht abgeben konnten bisher, liegt jetzt eben nicht unbedingt daran, dass er die letzten Wochen so wahnsinnig stark war und viel Werbung für sich gemacht hat, ne?
Ja, definitiv.
Und deshalb, ja.
Dennoch, ich hoffe es wirklich, ne? Ich hoffe, dass sich vielleicht noch irgendwie noch ein Transfer zustande kommt. Klar, jeder Sportdirektor, jeder Manager aus der Bundesliga betont, dass der Markt super kompliziert ist. Zur ganzen Wahrheit gehört aber, wenn Borussia was machen will in diesem Winter, und ich glaube, Max Eberl würde sehr, sehr gerne was machen, dann musst du eben einen Spieler abgeben. Und das ist in diesem Fall, ist glaube ich eher der heißeste Verkaufskandidat. Ich glaube, dann steht noch die Leihe von Wolf im Raum. Die beiden, die jetzt im Sommer ablösefrei gehen, werden wohl Stand jetzt auch wirklich erst im Sommer ablösefrei gehen. Das heißt, da wird jetzt sind keine Mehreinnahmen jetzt noch irgendwie zu erwarten. Das heißt, wir sind eigentlich bei Markus Thuram, dem einzigen, der Kohle einspielen kann und wird. Und
ich wollte gerade sagen, also eine Wolf-Leihe wird uns ja nicht wahnsinnig, also finanziell im finanziellen Spielraum nicht wahnsinnig weit nach vorne bringen.
Gut, du sparst das Gehalt und könntest eventuell quasi das in eine ähnliche Leihe reinvestieren. Aber was man so hört, will Eberl ja, ist jetzt gar nicht so auf Laien aus. Der Name, der immer wieder durch den Borussia-Park und über die Flure geistert, ist Marvin Friedrich von Union. Ablösefrei im kommenden Sommer. Es gibt wohl eine Klausel von Union, aber Borussia und er haben schon im letzten Sommer verhandelt. Damals war noch nicht abzusehen, dass Matthias Ginter geht. Jetzt hat Eberl wohl die Gespräche wieder aufgenommen. Fände ich sehr, sehr gut, auch wenn er jetzt kein totaler Lautsprecher ist, aber ist halt ein solider Bundesliga-Verteidiger, der weiß, wie er seinen Job zu machen hat und sicherlich auch noch ein bisschen Potenzial hat.
Aber auch ein ziemlich logischer Ginter-Ersatz dann.
Genau, ziemlich logischer Ginter-Ersatz mit sportlichem Qualitätsverlust, wobei das nur auf dem Papier. Matthias Ginter hat jetzt nicht bewiesen in den letzten Wochen, ehrlicherweise, dass er der große Nationalspieler ist, der uns totale Stabilität verleiht. Aber das darf man jetzt ihm auch nicht alleine zuschreiben. Dann gibt es noch dieses Hinteregger-Gerücht, den Hütter gerne hätte. Aber das, also er hat das jetzt ja mehr oder weniger schon dementiert und ja, ehrlicherweise, also 8 Millionen, die da kolportiert werden für einen 29- oder 30-Jährigen. Hey, Macht halt gar keinen Sinn. Und das sieht Eberl, was wir so hören, ja genauso.
Ja, das ist die eine Seite, genau. Und die andere ist, wenn man sich mit Hinteregger so ein bisschen beschäftigt, scheint er sich ja sehr, sehr zu identifizieren in Frankfurt. Und er ist, glaube ich, auch ein Typ, der auf sowas, ne, also ihm kaufe ich das durchaus ab, dass der sich mit einem Verein identifizieren möchte und für ihn da auch so ein bisschen Herz dran hängt an so einem Wechsel. Und er ist in Gladbach halt schon mal gescheitert. So, ne? Und ich glaube nicht, dass er jetzt diesen Schritt unbedingt gehen würde, Frankfurt zu verlassen, um nochmal nach Gladbach zu kommen. Zumal in der Situation, die ja jetzt in Gladbach auch viel, viel komplizierter ist als damals, als er da war.
Ja, und er ist jetzt irgendwie auch nicht so ein einfacher Typ, ehrlicherweise. Also das, aber mal gucken. Wenn ihn natürlich einer handeln kann, dann Hütter. Ich glaube trotzdem nicht, dass da irgendwas zustande kommt. Und er hat sich da ja auch relativ klar geäußert. Nur wenn du Thuram abgibst, dann brauchst du halt nicht nur einen Friedrich, dann brauchst du halt auch einen Offensivspieler, ne? Und da bin ich mal gespannt, wen sie da auf dem Zettel haben. Man hat immer mal wieder so gehört, aus Augsburg Vargas, dass Hütter den wohl ganz gerne mag. Die haben ja jetzt auch diesen komischen 18-Jährigen verpflichtet dafür. Horrendes Geld. Und auch wenn der FC Augsburg so ein bisschen unterm Radar fliegt, immer als Investorenverein, der er nämlich ist, deswegen auch, finde ich jetzt nicht total sympathisch, müssen die ja auch Einnahmen generieren. Das wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn man, ne, aber gut, das ist alles, glaube ich, Zukunftsmusik. Wichtig ist, dass wir, glaube ich, jetzt einen Kader oder sich einen Kader findet bei Borussia oder einen Stamm an Spielern, der sich voll mit dem Verein und mit der Aufgabe identifiziert. Denn das wird so schwierig einfach, ne? Dieser Sieg jetzt bedeutet eigentlich gar nichts, auch wenn jetzt wieder die ersten geschrieben haben, es sind nur 6 Punkte nach oben und jetzt wieder weniger nach unten. Du musst einfach Stabilität, Ruhe in diesen Kader bringen und auf den Platz bringen und wieder ein System spielen, was Sinn macht.
Ja, ich glaube, so ein bisschen ist, also natürlich ist diese Transferperiode, die jetzt dann noch bis Ende Januar läuft, irgendwie eine Chance, nochmal Veränderung reinzubringen, aber ich weiß nicht, so gut ist das vielleicht auch eben nicht, weil jetzt ständig natürlich noch, es wird ja nicht aufhören mit den Spekulationen und auch wir mutmaßen hier und es wird geschrieben, über mögliche Spieler spekuliert, aber ich bin tatsächlich skeptisch, dass sich noch was tun wird, weil, du hast es ja eben schon rausgearbeitet, Thuram eigentlich unsere einzige Chance wäre, der noch irgendwie geht und ja, da glaube ich wirklich, dass ja die Mischung aus komplizierter Markt und jetzt nicht unbedingt ein super überzeugendes Jahr, das er hinter sich hat, dass das zusammenkommt und am Ende dann dafür sorgt, dass wir ihn nicht mehr loswerden und dann auch einfach keine Kapazitäten haben, noch was zu machen, weil ja, das leitet eigentlich ganz, ganz gut über zu ein bisschen anderer Punkt, der jetzt in der Winterpause in den letzten Tagen nochmal diskutiert wurde. Das ist ja die Gladbacher Vereinsphilosophie. Also am Ende nur das ausgeben, was man auch wirklich ganz, ganz sicher schon auf der Habenseite hat. Dass sie das jetzt hier so weitermachen, ist konsequent, birgt aber natürlich jetzt in einer Phase, wie in der wir gerade sind, auch Risiken.
Ja, hast du komplett recht. Und natürlich muss man dann sich überlegen, was sind Alternativen? Und die hat Max Eberl, glaube ich, aufgetan, wurde angesprochen auf der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel auf das Thema alternative Einnahmemöglichkeiten. Wir haben eben jetzt auch schon den FC Augsburg mal erwähnt. Und lass uns einfach mal reinhören, was Max Eberl da geantwortet hat.
Ich denke, da muss man sich immer Gedanken machen, auch wenn man jetzt Konkurrenten der Bundesliga sieht, die ja auch kreative Konstrukte wählen, um junge Spieler für sehr, sehr viel Geld in ihren Verein zu holen. Dann muss man als Verein für sich strategisch Entscheidungen fällen, was man haben möchte, wie man es haben möchte. Wie gesagt, ich habe das und sage es nicht umsonst und wiederhole es auch immer wieder gerne, dass solche Erfolge wie Europapokal für uns eben außergewöhnlich sind und außergewöhnlich bleiben. Und es kann auch durchaus sein, wenn eben der Markt sich weiter so entwickelt, dass immer mehr Vereine immer kreativere Wege finden, sich finanziell aufzustellen und wir auf dem Weg bleiben, den wir haben, dass Europa für uns ein utopisches Ziel werden wird. Das kann auch passieren. Also wie gesagt, keiner kann sagen, in welche Richtung es gerade geht. Diese Zeit ist sehr, sehr kompliziert, ist sehr, sehr schwankend in allen Belangen und natürlich werden wir uns auch dann Gedanken machen müssen oder der Verein muss sich Gedanken machen, wie man da dann weitergeht, auch in der Konkurrenzsituation. Wenn man sich eben für den Weg entscheidet, nein, man möchte so bleiben, wie man heute ist, dann kann es eben sein, dass eben für uns dann Europapokal wirklich kein Ziel mehr ist, sondern dann heißt es eben in der Bundesliga eine Rolle zu spielen. Wir haben in den letzten Jahren mit den Möglichkeiten, die wir haben, und ich weiß, es will auch keiner hören, Außergewöhnliches geleistet und immer wieder Außergewöhnliches geleistet. Immer wieder mit dem Risiko, dass das passieren kann, was gerade passiert. Das ist keine, für uns nichts völlig Überraschendes. Das war immer ein Szenario, was leider auch passieren konnte. Jetzt ist es da. Dagegen werden wir uns wehren. Das werden wir auch schaffen, gar keine Frage. Und was dann die Zukunft betrifft, wie gesagt, da muss man sich dann eben Gedanken machen. Konkurrenzsituation, aber auch vor allem, und das ist das Wichtigste, weil wir nur für Borussia Mönchengladbach entscheiden können und wollen, was wollen wir mit diesem Club und wie wollen wir weitergehen?
Ja, Max Eberls O-Ton zum Thema Investoren, um das er da so ein bisschen herumredet, würde ich sagen, im O-Ton. Ich finde, dass da sich ja so ein bisschen, also einmal lese ich da oder höre ich da so ein bisschen raus, dass Eberl mit der aktuellen Situation nicht ganz so zufrieden ist. Mhm. Was weiß ich nicht, ob das ein, also ist vielleicht auch kein gutes Zeichen. Vielleicht macht sich ein Max Eberl gerade jetzt in so einer Phase, wo auch Kritik an ihm kommt, doch nochmal Gedanken, ob nicht gerade vielleicht so eine kleine Ära zu Ende geht und ob er vielleicht doch nochmal was anderes machen möchte. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern eher darum, dass sich da, finde ich, ein Konflikt zeigt. Also ich finde, Max Eberl hat da einen Punkt. Also er hat einen Punkt, dass dieses ständige Spielen um den Europapokal für Borussia eben was sehr, sehr Außergewöhnliches ist, weil es eben viele Clubs gibt, die finanziell andere Möglichkeiten haben.
Tausendprozentig. Und also natürlich bin ich auch Fußballfan, der sagt, ich habe keinen Bock, dass jetzt Borussia von einem Investor bestimmt ist. Aber ich habe auch so viel Vertrauen in Max Eberl und vor allen Dingen Stefan Schippers, dass ich mir zu 1000% sicher bin, dass die keinen externen Investor reinholen oder irgendwas versuchen, sondern die werden, da haben die immer schon gesagt, das so zu machen, wie der FC Bayern das macht. Und das finde ich total vernünftig und gut. Also, wenn Puma sich darauf einlässt, für, weiß ich nicht, 3 Jahre Summe XY zu zahlen, 2-stelliger Millionenbetrag, jo, ey, ganz ehrlich, mach das. Oder für, das wird ja längerfristig sein, für 5-6 Jahre dann wahrscheinlich. Mach das auf jeden Fall. Mach das aber bitte nur mit Partnern, die auch an Borussias Seite bleiben. Und nicht jetzt irgendwie, hol jetzt nicht, weiß ich, irgendeinen Chinesen rein, der dann jetzt irgendwie ganz viel Kohle gibt, aber was überhaupt nicht zum Verein passt. Also ich finde, die sollen da ruhig drüber nachdenken, das macht auch Sinn. Ich glaube natürlich auch, ist es schwierig, sich von so einer Erwartungshaltung ganz wegzubewegen, dass wir uns ein bisschen davon wegbewegen müssen, ist klar, aber ganz wegzubewegen, aber behalt bitte die Seele des Vereins irgendwie. Und bewahre die, weil das wäre schade, wenn Borussia das irgendwie aufs Spiel setzen würde.
Ja, ich glaube, strategische Partnerschaften, das ist ja so ein bisschen, ja, könnte man jetzt böse sagen, Investorenleid, aber da bin ich auch der Meinung, gerade mit Blick darauf, dass es nun mal Profifußball ist und der Markt, ob man es gut findet oder nicht, halt immer, immer größer und immer mehr Geld und dadurch immer enger wird für Vereine, die eben sich Investoren gar nicht öffnen, finde ich das auch ein Schritt, den man auch aus Fansicht vertreten könnte, solange es eben, du hast es angesprochen, Partner sind, die zu Borussia passen, die vielleicht auch jetzt wie Puma schon eine gewisse gemeinsame Historie sogar mit dem Verein haben. Aber ja, dass das Beispiel Bayern oder das Vorbild Bayern hat Schippers ja, glaube ich, auch immer mal selbst irgendwo ins Spiel gebracht, ist natürlich in der jetzigen Phase, und das sehe ich da so ein bisschen als einen größeren Konflikt, der jetzt auch nicht nur was mit Borussia zu tun hat, dass wir bei Bayern natürlich sehen, ja, diese strategischen Partnerschaften, aber die brauchen eben offenbar trotzdem das Katar-Geld, ne? Da ging es ja jetzt um Jahresende bei den Bayern auch hoch her, wo Heiner gesagt hat, oder der Verein, die Vereinsführung gesagt hat, die zahlen eben gutes Geld aus Katar. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Konflikt. Und der könnte bei Borussia auch aufbrechen, dass die Vereinsführung sagt, wir brauchen das Geld, um sportlich da ganz oben mitzuhalten bei den Bayern. Bei uns würde der Verein dann sagen, wir brauchen das Geld, um den Europapokal mitzuspielen. Jetzt ist halt die Frage, es wird sicher Fans geben und die Situation oder diese Argumentation verstehe ich sogar, die sagen, bevor wir uns aber Investoren öffnen, haben wir lieber ein bisschen weniger sportlichen Erfolg. Ne? Da clashen, glaube ich, so ein bisschen zwei Sichtweisen aufeinander.
Ja, du musst ja nur realistisch sein. Ne? Also, keine Ahnung, diese Dauer-Champions-League-Teilnehmer, da hast du dann Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen. Dann hast du noch dazu, wenn ich jetzt mal die Tabelle irgendwie durchgehe, Hoffenheim hat mehr Geld als wir, deutlich mehr Geld.
Wolfsburg.
Genau, die kommen jetzt. Frankfurt ist, glaube ich, so auf einem Level. Die überlegen halt auch, was so strategische Partner und so angeht. Und dann hast du aber, die stehen jetzt alle unten, aber Hertha, Wolfsburg, auch Stuttgart mit Mercedes-Benz dahinter. Augsburg mit dem komischen Modell. Das sind schon einige Vereine, die entweder schon mehr Geld haben, es schlecht umsetzen, oder aber jetzt in Zukunft mehr Geld haben werden und vielleicht es besser machen werden. Und dann ist natürlich die Frage, wo sortiert sich Borussia dann da ein? Ne? Und natürlich, ich bin nochmal, das habe ich in den letzten Wochen auch immer wieder gesagt, ich bin dafür, wir müssen uns davon verabschieden, ein Champions-League-Kandidat zu sein, vielleicht sogar davon verabschieden, ein Europa-League-Kandidat zu sein. Wir müssen wieder realistisch werden. Dieser teure Kader muss ausgedünnt werden, muss wieder mit Typen bestückt werden, mit denen man sich identifiziert. Und das wird heißen, dass man eine weniger große sportliche Erwartungshaltung haben kann. Die Frage ist jetzt, sollen wir trotzdem noch ein Kandidat sein, der immer um die Conference League Europa League mitspielen kann? Oder sagen wir wirklich, pass auf, wir verabschieden uns komplett davon. Wir spielen jetzt um Platz 12 bis 15 mit und probieren uns in der Liga zu etablieren. So wie Eberl das natürlich so ein bisschen meint und natürlich ein bisschen schwarz malt, damit er die Argumente auf seiner Seite hat. Aber das ist ja die Realität, ehrlicherweise dann erstmal. Und da bin ich ein Fan und ich verstehe die andere Sichtweise auch, aber da bin ich ein Fan, der sagt, nee, lass uns, wenn es so einen strategischen Partner gibt, der Sinn macht, und das ist natürlich nicht Katar und das ist natürlich nicht der Chinese, dann denk drüber nach und mach das, klar. Aber so sehe ich das jetzt auch nur.
Ja, aber ich glaube, die beiden Szenarien, die du gerade gemalt hast, ist so ein bisschen, ich glaube nicht, dass sich Max Eberl jetzt hinsetzt und sagt, wir wollen uns bei Platz 12 bis 15 etablieren, dass das so die neue Borussia ist. Ich glaube eher, dass ein Eberl mit diesen Aussagen da auch gar nicht unbedingt aktiv darauf hinarbeitet, irgendwie externes Geld in den Verein zu holen, sondern ich glaube, dass Eberl da eher die Strategie verfolgt, eben ein realistisches Szenario aufzuzeichnen und zu sagen, hier, schaut mal, so und so ist das. Und da, im Grunde das, was du gerade mit den vielen Vereinen, die schon mehr Geld haben oder zukünftig mehr Geld haben werden, dass er das darstellt, weil er sagt, es gibt einfach, die Spitze der Liga wird für Borussia immer, immer enger, wenn jetzt noch mehr Vereine externes Geld dazu bekommen. Und wenn wir das nicht weiterhin machen, dass wir es eigentlich nicht wollen, dann wird es eben ganz schwierig, da auf Dauer oben mit drin zu stecken. Es ist halt jetzt die Frage, und das war ja das, was ich am Anfang schon so ein bisschen andeutete, eigentlich, und also ich würde sagen, dass das einfach Borussia ist. Also Borussia kann auf Dauer kein Champions-League-Kandidat sein. Was halt nicht heißen kann, dass wir nie mehr in der Champions League spielen, aber das sind halt Überraschungssaisons, die vielleicht alle, wenn es gut läuft, alle 5 Jahre mal vorkommen. Aber wir sind halt eher ein Verein, die sich über junge Spieler definieren, die ausbilden, die dann leider auch schmerzhafte Jahre haben, weil uns dann irgendwie das Herz der Mannschaft rausgerissen wird, aber die eben einfach zur Bundesliga dazugehören und ja, als dieser Claim Fohlenelf da ist, die eigentlich für so einen progressiven, offensiven Fußball steht und jungen Spielern eine Chance gibt.
Genau, und du wirst trotzdem im sich immer weiterentwickelten Profifußball eben neue Gelder generieren müssen. Das wird gar nicht anders gehen. Und da, also Stadionnamen ist ja auch so ein Ding. Wie stehst du denn dazu zum Beispiel? Wird ja auch immer wieder aufgemacht.
Boah, schwierig. Auch da würde ich sagen, ich finde es erstmal gut, dass wir im Borussia-Park spielen. Und möchte nicht irgendwie so der HSV werden mit, weiß nicht, wie viele Stadionnamen gab es da bisher, also irgendwie, dass alle 3 Jahre wie der Trikotsponsor eben der Stadionname aufwechselt. Wenn es aber auch da einen Partner gäbe, der irgendwie lokal zum Verein passt, vielleicht sogar lokale Nähe hat, ja, würde ich das nicht ausschließen, finde ich aber auch eher einen, der letzten Wege, nenne ich es jetzt mal.
Die Boltenbastion.
Die Boltenbastion. Ja, also da bin ich so ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, das kommt echt drauf an, was es ist. Aber da frage ich mich auch immer, das ist doch auch endlich. Also ein Verein verkauft seinen Stadionnamen und dann kriegst du dafür, ich sag mal, 5 Jahre einen Betrag, aber der bringt dich ja nicht wirklich in diese Sphären, dass du der wird Borussia ja nicht dauerhaft in irgendwie in Champions League Sphäre katapultieren.
Nee, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt wirklich nicht, was man für so ein Jahr bekommt, aber 10 Millionen mitnehmen oder nicht, ne? Oder 6 Millionen mitnehmen oder nicht. Im Jahr, das ist natürlich schon eine Idee, da kannst du dann wieder irgendwie einen Spieler von holen. Übrigens war ich überrascht, ich habe gerade mal eben nebenher geguckt, der HSV hatte nur 3 Namen, kam mir jetzt auch mehr vor, ehrlicherweise.
Echt? AOL Arena, HSH Nordbank.
Genau.
Und das dritte?
Die Imtech Arena.
Okay.
Ja, aber das kommt man nicht mehr so richtig mit, das stimmt schon. Und ich bin auch froh. Also ich finde, das ist immer irgendwie so auch dann der letzte Ausweg, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist kurz vor knapp, jetzt brauchen wir nochmal schnell Geld, dann verkaufen wir einen Stadionnamen. Also
ja,
das,
und
das muss schon Sinn ergeben.
Das muss Sinn ergeben. Und da würde ich sagen, eigentlich hat ja Borussias Modell super funktioniert die letzten Jahre. Jetzt dieses Jahr, das liegt an ganz, ganz vielen Sachen, stockt das natürlich, weil
ja, von letztes auch schon, ne? Also letzte Saison auch schon.
Ja, aber jetzt gerade wird es eben besonders deutlich, weil eigentlich das Modell ja ist, und deshalb brauchten wir es die letzten Jahre vielleicht nicht, dass der Stadionname verkauft wurde oder sogar irgendwie Investoren mit reinkommen, weil wir diese, du hast gerade gesagt, da nimmt man sich vielleicht immer 10 Millionen mit für einen Stadionnamen. Das brauchten wir die letzten Jahre nicht, weil wir immer Spieler verkauft haben, gewinnbringend. Und wenn wir jetzt einfach dieses Jahr Zakaria und Ginter wirklich für verhältnismäßig viel Geld verkauft hätten, dann müssten wir darüber jetzt gar nicht sprechen. Es ist jetzt halt, dieses Jahr ist so unsere Idee so ein bisschen gescheitert, was vielleicht am schwierigen Markt, an schlechten Leistungen irgendwie eine Mischung liegt. Aber wenn wir es wieder schaffen, und das meinte ich eben mit jungen Spielern eine Chance geben, junge Spieler ausbilden, junge Spieler wirklich auf den Weg bringen, um die dann weiter zu verkaufen, Gewinn bringt, dann kann man das vielleicht auch ohne diese externen Gelder schaffen.
Ja, du darfst aber nicht vergessen, diese Corona-Situation, ne? Weil nochmal, wir haben ja irgendwie das schon mal erzählt, es geht um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag, den Borussia nicht eingenommen hat. Und der einfach natürlich irgendwie mehr oder weniger eingeplant ist, weil du rechnest ja nicht damit, dass das passiert, was passiert ist. Ja. Und man keine Zuschauer mehr hat und. Das ist einfach brutal für den Verein. Das ist für diesen Verein brutal. Und das verstärkt natürlich nochmal diese ganze Sache. Selbst wenn du jetzt Zakaria und Ginter mit einem Einjahresvertrag noch verkauft hättest für 25, 30 Millionen. Diese 30 Millionen wären erstmal ganz woanders hingeflossen, zur Konsolidierung nämlich. Und nicht direkt 1:1 in Spieler. Und das ist halt das Brutale für Borussia. Und ich glaube, da ist jetzt die Corona-Situation wie ein Brennglas. Und ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt so schlaflose Nächte hätte, aber das macht mir schon Sorge und ich bin nur Fan und nicht in einer verantwortlichen Position, wie es mit dem Verein weitergeht. Ne? Das ist, glaube ich, schwerwiegender, als wir alle denken.
Ja, und dieses Modell, was ich da eben beschrieben habe, bekommt natürlich jetzt auch nochmal zusätzlich Probleme und vielleicht machen sich gerade deshalb intern Gedanken und Eberl äußert sich auf der Pressekonferenz, weil die Corona, so die ganz große Krise oder die Pandemie wird zur Endemie vielleicht irgendwann in hoffentlich absehbarer Zeit. Aber das heißt ja erstmal nicht, dass der Transfermarkt sich sofort entspannt, weil diese finanziellen Schäden, die jetzt Borussia hat, die haben ja alle anderen Vereine, die dann eben potenzielle Abnehmer von solchen von uns ausgebildeten Spielern sind, ebenso. Und die gehen ja nicht mit dem Fingerschnips weg, sondern die tragen Vereine möglicherweise noch 1, 2, 3, 4 Jahre mit sich herum und wird dann für Borussia auch schwieriger, solche Spieler eben zu verkaufen, wie wir jetzt schon gesehen haben.
Definitiv. Naja, weites Feld, glaube ich, werden wir auch immer mal wieder drauf zurückkommen, auch was Finanzierungsmodelle und Co. angeht, weil es einfach der moderne Fußball leider mit sich bringt, mit all der Aufmerksamkeit. Kommen wir jetzt zu unserem nächsten Gegner nochmal. Zum Abschluss ein Verein, der keine finanziellen Sorgen hat, weil er muss den Stadionnamen auch gar nicht verkaufen. Es ist alles schon urgegeben.
Ja, es ist alles schon urgegeben, genau. Wir blicken auf Leverkusen. Ja.
Samstag.
Nächsten Samstag, 18:30 Uhr, ne?
So sieht's aus. Ich bin sehr gespannt. Natürlich ein Gegner, der das leider gut macht in der Saison insgesamt oder besser als wir. Fünfter sind sie, 29 Punkte. Gefolgt von dem Verein mit der Stadt direkt daneben leider schon, wenn ich das jetzt gerade auf der Tabelle sehe. Natürlich eine komplizierte Aufgabe, aber auch ein Club, der irgendwie jetzt noch nicht so die komplette Stringenz in der Saison hat. Und das macht mir jetzt ehrlicherweise vielleicht so ein bisschen Hoffnung, ne? Also sie haben natürlich gegen Starkus Union jetzt gespielt am Wochenende. 2:2 haben aber jetzt insgesamt auch 5 Pflichtspiele nicht mehr gewonnen. Aus den 5 Pflichtspielen eben nur 2 Unentschieden. Ich habe schon Hoffnung, ehrlicherweise, dass wir da im eigenen Stadion besser aussehen, als wir das zu Saisonbeginn hatten, als wir da nämlich 4-0 gegen die verloren haben.
Ja, übrigens lustig, dass du gerade gesagt hast, die es gut machen diese Saison, dich dann verbessert hast auf zumindest besser als wir. Ich würde sagen, dass diese Saison besser als wir machen jetzt nicht unbedingt für gut steht, aber
aber sie haben es schon, keine Ahnung, die hatten jetzt 2 Phasen, glaube ich, in der Saison, wo sie echt mal irgendwie 3-4 Wochen alles gewonnen haben, ne? Das
Sucht man
bei Borussia jetzt ehrlicherweise vergeblich. Aber ich sehe gerade auch, sie haben natürlich 1-5 gegen die Bayern verloren. Das kann halt auch nicht jeder so gut aussehen.
Und wenn man das dann gegeneinander aufrechnet, ne, dann wird das ein Kantersieg am Wochenende. Nee, aber im Ernst, ich finde so ein bisschen, Leverkusen ist so ein bisschen eine Wundertüte. Du hast gesagt, die haben mal Wochen gehabt, wo die echt sehr, sehr stark waren, haben dann aber auch mal wieder Phasen gehabt, wo sie haben schleifen lassen. Ich würde aber eher auf uns blicken und sagen, so ein Sieg gegen Bayern, das muss bei uns nicht unbedingt was heißen. Was mich aber echt positiv gestimmt hat, ist so ein bisschen die Interviews nach dem Spiel, vor allem dieses Kramer-Interview, was ich eben schon angesprochen habe, der wirklich gesagt hat, hier, Sieg gegen Bayern, schön und gut, aber wir müssen jetzt nachlegen. Und das jetzt nicht nur sagen, dass wir nachlegen, sondern das wirklich machen, anders als in der Hinrunde. Ich hoffe, dass so ein bisschen die Mannschaft jetzt begriffen hat, worum es geht, auch weiß, dass sie jetzt in der Rückrunde ein paar extra Punkte holen muss, ne, mit denen wir so nicht rechnen konnten. Das haben sie jetzt gegen Bayern gemacht. Aber der Sieg gegen Bayern, so ehrlich sind wir, wird wieder relativ wertlos, wenn wir jetzt gegen Leverkusen wieder verlieren und liegen lassen. Deshalb, ich habe ein besseres Gefühl, als ich das vor ein paar Wochen noch gedacht hätte. Hoffe, dass wir mit einer Einstellung reingehen, die Interviews vermuten lassen vom Freitag nach dem Spiel. Mal schauen, ich bin vorsichtig optimistisch. Leider ist es halt, du hast gesagt, im eigenen Stadion. Das ist ja eigentlich immer, wir sind ja eigentlich super heimstark. Das wird uns natürlich jetzt so ein bisschen genommen, leider wieder, ne?
Ja, definitiv. wenn ich mir vorne die Truppe bei denen angucke, irgendwie mit Schick, der irgendwie gefühlt gerade alles trifft, dann hast du dahinter Paulinho, Wirtz und Diaby. Das ist einfach wieder so so fies schnell, dass ich dann wieder diese Dreierkette bei uns sehe und irgendwie echt ein bisschen Sorge habe, ob wir damit zurechtkommen. Aber wie gesagt, ich setze jetzt einfach auch mal, wie du es genau sagst, auf die Stabilisatoren Toni Janschke und Chris Kramer zum Beispiel. Und vorne sind wir natürlich auch immer für eine Bude gut, auch wenn wir das jetzt in den letzten Wochen nicht final bewiesen haben, aber dass wir dann vorne eine gute Qualität haben, das steht ja vollkommen außer Frage. Ich glaube, Hofmann ist immer noch nicht dabei, leider, nach seiner schweren Verletzung, aber hoffe, dass der natürlich bald zurückkommt, weil der dann auch nochmal extrem wichtig wäre für Kreativität und Schnelligkeit vorne.
Hat sich im Hinspiel gegen Leverkusen, das war doch die Verletzung von Leiner, ne? Das war gegen Leverkusen.
Ja, gegen Sinkgraven, das großartige Medium Gladbach Live hat schon geschrieben, ob jetzt die Rache kommt von Stevie Leiner. Frage ich mich auch immer, wie ein rechter Flügelverteidiger sich rächen soll. Aber gut.
Ja. Ich sag mal so, es gäbe schon Möglichkeiten, aber ob das für die Borussia jetzt so gut wäre, Leiner nach 5 Minuten zu verlieren,
8 Spiele später,
sei mal dahingestellt. Genau. Also ich glaube, so wie ich Leiner so wahrnehme auf dem Platz, er könnte es schon, aber wir lassen es mal besser. Ne? Das
ist eine neue Geschichte im Fohlen-Echo über ihn. Großartige Bilder von unserem Freund Chris Verheyen. Und dann steht grandios oben drüber als Überschrift, ich liebe harten Fußball oder irgendwie sowas. Und ich finde, das harter Fußball ja. ist für mich 1:1 Stevie Leiner.
Ja. Ja, harter Fußball und sehr, sehr viel Laufen. Ne?
Also, ja, unfassbar.
Ich hätte eher gesagt, ich liebe Laufen, sagt er.
Ich liebe harten Fußball, hat er gesagt, aber ist ja, es steht ja wirklich für ihn und ich finde, dass der zurück ist, so wichtig und so grandios und das ist halt auch einer, auf den man echt Bock hat und das ja. Kam in der Truppe definitiv zu kurz in den letzten Wochen.
So ist es, aber dann lass uns doch in die Winterpause oder nach der Winterpause starten und die Folge beenden mit einem Tipp, oder?
Ja, können wir gerne machen. Komm.
Komm, ich leg vor.
3-1. Ja, 3-1. 2-2, wobei ich hoffe, dass wir ein Tor weniger kassieren. Von mir aus auch 1-1, aber ich sag 2-2. Uns würde Stabilität hinten gut tun. Das wäre eigentlich mit das Wichtigste, dass wir mal endlich mal vielleicht sogar eine 0 halten, aber ich fürchte, das wird uns gegen Leverkusen nicht gelingen. Ich sage also unentschieden 2-2. Mit der Hoffnung auf ein 1-1 und vielleicht machen wir ja doch noch ein 2-1, aber das ist. Ich will jetzt auch nicht zu optimistisch werden direkt.
Nee, stimmt. Da hat eigentlich die Erfahrung der letzten Wochen gezeigt, dass das nicht angebracht ist. Aber ich würde auch sagen, lassen wir uns einmal überraschen und du hast es eingangs ja gesagt, oder relativ eingangs, dass du dir wünschen würdest, jetzt mal ein System zu sehen, eine Idee von Hütter, wie er denn da zum Erfolg kommen möchte, dauerhaft. Ich hoffe, dass wir da Samstag vor allem im Offensivspiel, weil ich glaube, wir haben die Qualität offensiv unbestritten und wenn wir das jetzt mal auf den Platz bringen und wirklich zusammenhängenden Offensivfußball wieder spielen, können wir es auch schaffen, Leverkusen hinten unter Druck zu setzen und dann frei nach Angriff ist die beste Verteidigung, diesen ganzen Speed und die Power, die in der Offensive haben, das so ein bisschen von uns wegzuhalten, indem wir selber das Spiel an uns reißen.
Ja, ich bin gespannt. Wir werden es verfolgen. Wenn ihr irgendwas habt, schickt uns gerne, wie immer, Sprachnachrichten, schickt uns gerne eure Meinungen. Wir bauen das gerne dann nächste Woche wieder ein, melden uns dann wieder, hoffentlich wieder nach einem Sieg. Bis dahin euch jetzt eine gute Woche. Teilt die Folge gerne fleißig, schickt Feedback. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Und wünschen euch alles Gute.
So ist es. Und denkt auch nochmal dran, uns bei Spotify unseren Podcast zu bewerten. Bis dahin, kommt gut durch die Woche.
Lotion.